Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FVP Audio Track. Ich bin Scarlett Lüsser und ich habe heute Tanja bei mir. Hi Tanja.
Hast du irgendeine persönliche Katastrophe in letzter Zeit miterlebt, über die man einsteigen könnte? Weil ich habe jetzt in diversen Podcasts schon unseren vollgelaufenen Keller angesprochen.
Hallo Scarlett. Naja, bei mir sind die Verbindungen zum Katastrophenschutz so ein bisschen glimpflich, aber auch realitätsnäher als bei vielen anderen. Also es ist so, dass ich ja schon so weit oben wohne, dass bei uns sowohl die Wasserversorgung als auch sämtliche Erreichbarkeit davon abhängig ist, dass ich Strom habe. Ne? Und das ist bei uns ja öfter mal passiert, wenn irgendwie Sturm ist, da muss gar nichts Dramatisches passieren. Also wir sind über Hochleitungen angeschlossen. Und wenn wir keinen Strom haben, dann hat unser Wasser nicht genug Druck, weil der Druckverstärker dann ausfällt. Das heißt, dann kriegt der ganze Ortsteil kein Wasser, bis wieder Strom auf dem Hebewerk ist. Und wenn wir keinen Strom haben, fällt außerdem natürlich unser WLAN-Router aus und dann kannst du hier nicht mehr telefonieren, weil es gibt keinen Empfang. Also wir wohnen in einem weißen Fleck, was Mobilfunk angeht. Aber es kann natürlich sein, dass das Gewitter noch andere Dinge tut, als nur die Stromleitung runterholen. Ne? Abgesehen davon, dass die Telefonleitung daneben hängt. Also das ist auch nicht so viel besser geschützt. So, also was machst du denn jetzt bei uns hier oben, wenn ein großer Ast in die Stromleitung gefallen ist? Du bräuchtest jetzt aber einen Krankenwagen oder sowas. Theoretisch kann ich jemanden ins Krankenhaus fahren. Aber wir haben auch nur eine Straße, mit der du diesen Ort verlassen kannst. Die führt durch einen Wald in beide Richtungen. Ein Berg mit Steilhang. So. Das möchtest du nicht ausprobieren, ob da ein Ast runterkommt. Und das sind so Sachen, da musst du dich mit so Krisenvorbereitung ein bisschen anders beschäftigen.
Ja, und man sieht halt auch einfach, wie wenig es braucht, damit man mal in so eine persönliche Krise kommt. Das muss ja gar nicht mal das Großereignis sein, sondern das reicht ja wirklich schon relativ wenig, je nachdem, wo man eben wohnt, um dann schon ein Problem zu haben eigentlich. Und deswegen sollte man sich damit schon mal auseinandergesetzt haben. Und das ist auch das Thema von unserer heutigen Folge, nämlich Im Ernstfall heißt unsere aktuelle Ausgabe. Und wir haben uns deshalb auch Katastrophenschutzexperten in den Podcast geholt.
Danach sprechen wir uns aber noch mal ganz kurz, weil ich habe noch eine Überraschung.
Da bin ich aber gespannt. Und damit würde ich sagen, genug der Vorrede. Ich darf jetzt ganz herzlich meine beiden Gäste vom Arbeiter-Samariter-Bund oder kurz ASB begrüßen. Zum einen ist Dennis Bracht bei mir, der stellvertretende Landesbeauftragte für den Katastrophenschutz ASB Nordrhein-Westfalen. Und zum anderen habe ich Boris Michalowski, den Leiter für Katastrophenschutz vom ASB Berlin, hier sitzen. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr die Zeit für uns gefunden habt.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
Hey, guten Morgen.
Hand aufs Herz, habt ihr privat zu Hause einen Notfallrucksack und was ist drin, was man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde?
Ja, das ist wie beim Elektriker ohne Glühbirne bei mir. Ich habe keinen zu Hause und das ist ein bisschen peinlich.
Ui.
Aber ich habe mir auch gedacht, wahrscheinlich bin ich eh im Einsatz. Und dann habe ich da wahrscheinlich auch alles, was ich brauche. Aber ja, zumindest ein bisschen Vorräte sind da, weil meine Familie ist ja auch irgendwie dann wahrscheinlich nicht direkt mit dem Einsatz. Mhm. Und ich habe mir dann auch mal die Mühe gemacht, sowas wie so einen kleinen Gaskocher und sowas halt auch zu besorgen, damit dann wenigstens, ja, eine Weile lang die es auch ohne mich schaffen.
Bei mir ist das so ein bisschen ähnlich wie bei Dennis. Ja, ich gehe auch nicht vor, wenn irgendeine Großlage ist, dann bin ich eh im Einsatz. Das war jetzt vor ein paar Tagen beim Stromausfall in Berlin auch so. Insofern ist quasi mein Arbeitsrucksack ist eigentlich sowohl für quasi meine eigentliche Hauptarbeit als auch für mein Ehrenamt so ein bisschen gepackt. Und so eine Sache, die ich eigentlich immer mitführe, ist so ein kleines extra so Reise-Essbesteck. Mhm. Weil das finde ich eigentlich das Schlimmste, wenn man irgendwo ist, wenn man vielleicht irgendwo versorgt wird, was natürlich total super ist, aber dann irgendwelches Plastik oder halt so ein Holzbesteck bekommt, was dann irgendwie nach dem zweiten Mal schneiden dann irgendwie zerbricht das Messer oder ihr kennt das vielleicht, wenn dann die Gabel so irgendwie so sich komplett zersplittert. Mhm. Und da finde ich es als einen ganz tollen Komfort, einfach so ein Reise-Essbesteck dabei zu haben.
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht, aber ich habe auch so ein Reise-Essbesteck aus Metall, eigentlich um Plastikmüll unterwegs zu reduzieren, aber in dem Fall ist das natürlich auch super hilfreich. Danke für den Tipp auf jeden Fall.
Na gerne, ist auch gleich nachhaltig.
Richtig. Ja, wie erklärt ihr denn jetzt jemandem, der das Thema vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, was macht den Katastrophenschutz bei euch im Alltag?
Hauptsächlich bei uns warten darauf, dass was passiert, muss ich sagen. Das ist ja typisch für Katastrophen, dass sie nun mal selten sind. Und deswegen besteht der Alltag eher aus Vorbereiten. Also regelmäßig treffen, zusehen, dass alles einsatzbereit ist. Und ja, vor allen Dingen die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die trainieren und ja, wirklich gut schauen, dass die auf das vorbereitet sind, was da so kommen mag, wenn man uns denn braucht.
Ja, ich werde natürlich auch ein bisschen manchmal gefragt, warum machst du eigentlich dieses Ehrenamt, warum investierst du so viel Zeit? Gerade auch wenn ich manchmal so im Kollegenkreis, werde ich auch manchmal ein bisschen gefragt, die sind natürlich alle schwerst beeindruckt, weil die Zeit nicht mehr so investiert. Aber ich versuche dann auch mal ein bisschen zu erklären, naja, stellt euch mal vor, das und das passiert. Und da muss man gar nicht mal mit diesen ganz krassen Großereignissen wie im Ahrtal oder so anfangen, sondern einfach so mal zu sagen, hey, stellt euch mal vor, ihr wohnt halt in einem großen Wohnhaus und da brennt vielleicht irgendwo im Keller und macht dann die komplette Stromversorgung oder möglicherweise die Wasserversorgung im Haus kaputt und ihr habt dafür erstmal 3 Tage lang keinen Strom, kein Wasser. Was macht ihr dann eigentlich? Seid ihr da vorbereitet? Und so über diese Gespräche kann man auch so ein bisschen darstellen, was macht denn eigentlich der Katastrophenschutz und warum kommen wir dann eigentlich wie zum Einsatz?
Mhm. Ja, das sind Sachen, wo man eigentlich mal drüber nachgedacht haben sollte, auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht nicht so sehr wahrscheinlich ist, dass das mal passiert. Aber der ASB, also ich persönlich kannte den ASB bisher eigentlich so eher als Rettungsdienst, aber ihr seid ja auch im Katastrophenschutz eben sehr breit aufgestellt. Welche besonderen Rollen gibt es denn da bei euch, die man so vielleicht als Otto-Normalmensch nicht so im Blick hat?
Naja, also die beiden Kernpunkte im Katastrophenschutz, so von den Aufgaben und Fachbereichen, wie man sie nennt, sind natürlich ganz klassisch Sanitätsdienst und Betreuungsdienst. Also sprich, Sanitätsdienst kümmert sich um medizinische Versorgung und Betreuungsdienst, eigentlich eine super wichtige Sache. Da geht es halt wirklich darum, wenn Menschen halt kurzfristig ihre Wohnung verlassen müssen, dass halt Betreuungsdienste sich dann um diese Menschen kümmern. Also man sagt immer so umgangssprachlich, so Betreuungsdienst macht trocken, macht satt, macht warm. Aber das Tolle ist eigentlich im Katastrophenschutz, es gibt eine unglaubliche Bandbreite. Also wir haben bei uns auch Einheiten, die kümmern sich um Technik, Sicherheit, Logistik, Fernmeldedienste, die kümmern sich um die ganzen Sprechfunk- und Kommunikationsverbindung, bis hin auch so zu besonderen Sachen, wie so eine psychosoziale Notfallversorgung. Also wenn Menschen auch wirklich, sagen wir, emotional sehr belastet sind, die können sich darum kümmern. Also wirklich eine ganz große Bandbreite und wir haben gerade noch nicht mal alles erwähnt.
Ja, wir fahren halt nicht so häufig durch die Stadt wie der Rettungsdienst. Ne? Und deswegen nimmt man uns vielleicht nicht mal als Katastrophenschutzeinheit wahr. Und ja, viele Sachen passieren auch dann nicht so werbeträchtig, würde ich mal sagen. Da sind wir auch ganz gut drin. Ja, wir kommen halt, wenn wir gebraucht werden. Oder es sind halt auch mal kleinere Einsätze, wo nicht die gesamte Einheit, also so ein ganzer Zug durch die Gegend fährt, sondern das kann auch sein, dass kleine Teileinheiten unterwegs sind. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da unterstützen wir die Landespolizei im Mantrailing. Also das sind speziell geschulte Rettungshunde, die eben eine Spur aufnehmen können von vermissten Personen zum Beispiel. Und das ist dann so ein ganz spezieller Bereich, wo man auch wirklich eine lange Ausbildung auch für braucht, das Mensch-Hunde-Team, bis sie soweit sind. Und ja, das ist mal was ganz anderes, als man sich vielleicht so vorstellen würde, ich mache jetzt Katastrophenschutz, aber die gehören natürlich auch dazu. Oder ich glaube bei dir, Boris, in Berlin, ihr seid ja auch in der Wasserrettung ganz gut unterwegs mit euren Flüssen, die ihr da so habt, oder?
Ja, Berliner Gewässer und Seen haben wir ganz, ganz viele Rettungsboote und machen da quasi auch jedes Wochenende machen wir einen großen Wachdienst und sorgen halt dafür, dass die Berliner, die irgendwie schwimmen oder halt auch Wassersport betreiben, dass die dann halt sicher sind. Zusammen natürlich auch mit den anderen, also zum wie die LRG und die Wasserwacht.
Ja, ich habe auf eurer Seite auch gesehen, dass ihr da auch irgendwie Motorradeinheit stehen habt. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, also das sind Motorräder mit Blaulicht und ja, manchmal auch noch ein bisschen Equipment und die werden unterschiedlich eingesetzt. Zum einen manchmal als Stauhilfe, also im Sinne von Menschen müssen im Stau versorgt werden. Da sind wir dann schon eher wieder so im Betreuungsbereich unterwegs. Und mit dem Motorrad kommt man einfach besser durch so einen Autobahnstau durch als mit einem Auto. Wir kennen das Thema Rettungsgasse und da sind man dann schon mal ein bisschen schneller unterwegs. Aber wir sind ja auch manchmal wirklich mit ganz, ganz vielen Autos unterwegs. Also 50, 60 Fahrzeuge in so einem Großverband, die dann halt quer durchs Land verlegen. Und da sind dann die Motorräder besonders hilfreich, um ja diesen Verband sozusagen abzusichern, mal eine Kreuzung zuzumachen, vorzufahren und zu schauen, ist die Tankstelle dann auch frei, wo wir gleich alle drauf fahren wollen und uns dabei unterstützen. Oder eben auch ortsfremde Einheiten einweisen, wenn man jetzt selber Hilfe braucht vor Ort. Und die kennen sich ja nun nicht mal alle in allen Landstrichen aus und vielleicht funktioniert Google nicht mehr so richtig oder das Handynetz nicht mehr. Dann brauchst du halt wen, der vorfährt und dann halt die Hilfe abholt und dann zum Einsatzort bringt. Also ganz vielseitiger Einsatz, der da passiert und auch ein spannendes spannendes Feld, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ihr habt auch beide eine Führungsrolle im Katastrophenschutz beim ASB inne. Was hat euch denn persönlich in diesen Bereich gebracht?
Also bei mir war das im Prinzip eine Entwicklung über viele Jahre. Also ich bin ja wirklich schon seit meiner Kindheit ehrenamtlich im ASB aktiv und habe eigentlich so dann so mit meinen frühen 20ern hat sich das dann ein bisschen geändert. Dann habe ich so die erste Führungsausbildung gemacht, so auf der so einen Gruppenführerebene, habe mich dann halt über die Jahre, sag mal, weiter qualifiziert, bin aber auch quasi mit den Aufgaben gewachsen. Also habe immer größere Einheiten übernommen, also auch immer größere Einsätze. Ja, und dann sicherlich das Herausragende war, dann 2019 bin ich dann gewählt worden als Leiter für den Katastrophenschutz in Berlin und habe seitdem quasi den gesamten Katastrophenschutz unter mir, auch mit vielen Führungskräften unter mir. Und ja, war schon eine interessante, spannende Entwicklung, wie man dann so, wie sich die Arbeit dann auch verändert hat und wie man aber selber auch sich persönlich dann auch an der Änderung der Aufgabe und einer anderen Fokussierung einfach auch gewachsen ist.
Ja, bei mir war das die Not, dass ich einen Zivildienstplatz brauchte. Und ich wollte nicht zur Bundeswehr. Und dann hieß es, ich müsste mir jetzt mal was suchen, ansonsten würden die was für mich finden. Und bin da recht zufällig beim ASB gelandet, einfach über eine Websuche. Damals gab es schon Internet, als ich das gemacht habe und habe im Zivildienst angefangen, im Rettungsdienst. Und an unserem Standort war auch die Katastrophenschutzeinheit. Und da bin ich dann in Kontakt drüber gekommen und habe mir dann gedacht, hey, was machen die denn da eigentlich? Und das ist ja furchtbar spannend. Da hast du auch Spaß dran und habe darüber so mein Engagement entwickelt. Dann ja, wurden Menschen gebraucht, die was übernehmen. Ich kann schlecht Nein sagen und dann, naja, kommt man so zu dem einen oder anderen, was man dann so tun darf.
Das kommt mir bekannt vor. Ja, im Katastrophenschutz heißt es ja nicht nur reagieren, sondern natürlich auch vorbeugen. Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Welche präventiven Maßnahmen verfolgt denn der ASB so unter anderem?
Ja, also in erster Linie versuchen wir die Leute dazu zu befähigen, dass sie sich ja selber vorbereiten können. Also dass das war eingangs selber nicht gut hinbekommen, versuchen wir aber anderen zu vermitteln, die vielleicht nicht den Luxus haben, im Einsatz zu sein und da auf eine gewisse Struktur direkt zurückgreifen zu können. Mhm. Das Konzept nennt sich Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten. Also Erste-Hilfe-Kurs kennt man ja vielleicht so vom Führerschein aus. Das ist das, was wir schon lange machen. Und zusammen mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurde ein Lehrgang aufgesetzt, der das Ganze ergänzt eben durch Selbstschutzinhalte. Also wie bereite ich mich auf Krisen vor? Und das dann für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Das fängt an tatsächlich mit Kindern im Kindergarten und geht auch ganz tief in Fachlichkeiten rein, zum Beispiel für pflegende Angehörige zu Hause. Wie kann ich mich denn da vorbereiten, wenn ich einen längeren Stromausfall beispielsweise habe? Oh, ja, Boris auch gerade aktuell Erfahrung drin hatte.
Ja.
Oh, was ist da denn passiert?
Na, wir hatten diese Woche in Berlin 60 Stunden lang Stromausfall im Bezirk Treptow-Köpenick. Genau, es gab halt einen Brandanschlag auf eine Hochspannungsleitung und dort sind dann schlussendlich sind 3 Umspannwerke vom Netz gegangen. Ich glaube, irgendwie über 50.000 Haushalte waren betroffen und ja, wie gesagt, also 60 Stunden bis zur Wiederversorgung und das war ja einer der größten Bevölkerungsschutzeinsätze, die wir in den letzten Jahren hatten. Also ich habe mal durchgezählt, jetzt allein wir als ASB hatten in Summe roundabout ein bisschen über 100 Einsatzkräfte über die 3 Tage im Einsatz. Und das waren jetzt nur wir, die anderen Hilfsorganisationen waren natürlich auch beteiligt. Und das war schon, das war schon ganz, ganz ordentlich. Und hat natürlich auch nochmal, also es ist so ein Ereignis, das ist wie ein Brennglas, wie eine Lupe auf die offenen Flanken. Sag mal, sowohl in der gesellschaftlichen, persönlichen Resilienz, aber natürlich auch in der Einsatzfähigkeit für den Katastrophenschutz. Ich habe im Nachgang, habe ich auch noch gerade im Kollegenbekanntenkreis, da kannte ich dann doch auch viele, die im betroffenen Gebiet gewohnt haben. Und das war dann wirklich nochmal super interessant, nochmal zu, sag mal, die Richtung zu bekommen, was deren Perspektive dann war, wie die dann diese Lage dann tatsächlich erlebt haben. Also man muss sozusagen der Stromausfall, das Ereignis war um 3.30 Uhr, also mitten in der Nacht. Das heißt, die Leute sind aufgewacht, sind aufgestanden, ein paar Stunden später. Ja, und dann war halt nichts mehr. Dann gab es keinen Strom mehr, die Jalousien vom Haus konnte man nicht mehr hochfahren und alles drum und dran.
Ui.
Ja, und dann ist auch nichts mehr mit Badewanne füllen, wenn es so in der Nacht passiert. Also die klassischen Tipps, die man dann mal so vielleicht mitbekommen hat. Ja, und da ist es dann doch hilfreich, wenn man vorher mal mitbekommen hat, vielleicht noch einen zusätzlichen Kasten Wasser einfach zu haben und so einen lebenden Vorrat sich anzulegen. Also praktische Sachen, ohne jetzt ja das Überborden zu haben, weil auch nicht jeder hat die Mittel dafür, sich jetzt große Vorräte im Zweifel anzulegen. Die Lebensrealität der Menschen sieht da einfach manchmal anders aus. Und dann mit ein paar praktischen Tipps zu sagen, hey, wenn's nicht klappt, was hast du denn zu Hause? Und wie kriegt man denn vielleicht auch so einen Reis essbar ohne Warmwasser? Klassischerweise in einer Thermoskanne vielleicht mal einweichen, aufgießen, wenn man noch gerade Warmwasser hätte. Und dann ist er auch nach einer Weile genießbar. Also wie lerne ich mir sozusagen selbst zu helfen? Mhm. Und das ist so die Schwelle, wo wir versuchen einzusteigen und ein Angebot zu geben, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger zu stehen und zu sagen, du musst jetzt aber ganz viel Geld ausgeben und wehe, dein Katastrophenvorrat ist nicht ordentlich. Sondern wirklich auf eine unterstützende Art und Weise und zu erklären, was man tun kann in seinem eigenen Umfeld.
Und jetzt gibt es ja eben ganz viele Wege, um die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam zu machen. Jetzt hat zum Beispiel die Technische Universität Darmstadt dafür ein Serious Game entwickelt namens Krisopolis, wo es eben den Menschen spielerisch zeigen soll, wie die Krisenvorsorge, also wie das funktioniert am besten. Wie erreicht ihr denn die breite Masse?
Na, wichtig ist auf jeden Fall, also die Menschen erstmal auch direkt ansprechen und so ein Methodenmix ist total super. Also wir kommen natürlich nicht weiter mit irgendwie der klassischen PowerPoint-Präsentation, wo wir wirklich so im Lehrvortrag sagen, so jetzt müsst ihr aber, wie Dennis das schon ein bisschen so skizziert hat, sondern wir müssen halt die Menschen da abholen, wo sie halt sind. Das heißt, gucken, zielgruppenorientiert, deswegen gerade wir versuchen halt diese Kursangebote halt zu machen, wo Menschen sich einfach auch zu uns kommen können. Aber wichtig ist auch einfach, dass man kommunikativ halt zu den Menschen hingeht. Wir hatten letzte Woche in Berlin hatten wir ein großes Bevölkerungsschutz-Informationstag, das war nannte sich Blaulichtfest, wo quasi sämtliche Akteure im Bevölkerungsschutz sich ausgestellt haben. Da konnten halt, wie so ein kleines Stadtteilfest. Und dort haben wir halt auch Angebote geschaffen. Die Kids konnten sich ein bisschen ausprobieren, die konnten ein bisschen spielen und mit den Erwachsenen, mit den Eltern haben wir versucht, ins Gespräch zu kommen. Letzte Woche hatten wir das Thema Hitze, was ja auch einfach ganz relevant ist. Die ganzen Klimawandelfolgen, die spüren wir natürlich auch. Das ist auch eine unglaubliche Belastung. Auf das muss man sich halt auch vorbereiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Menschen einfach auch ein bisschen abholen und einfach mal ins Gespräch kommen. Auch nicht unbedingt jetzt die Panik verbreiten, sondern einfach zu sagen, hey Mensch, lass uns einfach mal szenarisch durchdenken. Was heißt das denn eigentlich? Also was heißt das, wenn hier ein paar Tage lang Stromausfall ist oder wenn vielleicht wirklich durch ein Naturereignis Infrastruktur kaputt ist und einfach mal das normale, geregelte Leben und so die ganzen so Standards, die wir so kennen, dass Strom, Wasser, Heizung eigentlich jederzeit permanent verfügbar ist, wenn das einfach mal nicht ist. Und über den Weg so ein bisschen rangehen, um einfach so den Menschen so ein bisschen zu begleiten, welche Vorsorge muss man denn nachher tatsächlich treffen. Da gibt es auch kein Pauschalrezept. Schlussendlich muss auch jeder Mensch für sich oder jeder Haushalt auch für sich dann die Entscheidung treffen, wie viel Vorsorge will ich denn eigentlich machen. Also klar, es gibt die Ratgeber vom Bundesamt, die haben sozusagen eine schöne Checkliste, welche Vorsorge braucht man, um 10 Tage komplett durchzuhalten. Aber wie Dennis schon gesagt hat, das ist halt auch nicht in jedem Haushalt, nicht in jeder Lebenssituation so machbar. Aber zumindest, wofür schon ein bisschen wärm ist, zu sagen, okay, vielleicht mal zumindest das so zu machen, dass man vielleicht 2 Tage durchhalten kann.
Jetzt gibt es ja auch viele Mythen und Missverständnisse, die sich in der Bevölkerung hartnäckig halten. Ist euch davon schon mal etwas begegnet, untergekommen?
Na, ich glaube, eines der ganz großen Mythen ist, mit dem man aufräumen muss, dass wirklich in so einer großen Krisensituation, dass Hilfe sofort unmittelbar da ist. Also wenn ich normalerweise den Rettungsdienst rufe, dann ist der nach 8 Minuten im Durchschnitt da. Aber wenn wirklich ein krisenhaftes Ereignis ist, möglicherweise wirklich Infrastruktur zerstört ist und wir wirklich dann auf Einsatzmittel des Katastrophenschutzes zugreifen müssen, das dauert dann, bis das alles anläuft. Weil natürlich die Katastrophenschützer, die Also wir haben alle irgendwie auch noch einen anderen, irgendwie einen normalen Job. Bis das dann wirklich anläuft, bis Hilfe dann wirklich vor Ort ist, es dauert dann halt. Und deswegen ist halt dieses Thema auch der eigenen Vorsorge halt so wichtig. Ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Jahren, also ich war auch im Ahrtal im Einsatz. Und da gab es dann durchaus die Situation, es hat halt einfach wirklich ein paar Tage gedauert, bis die Hilfe richtig angelaufen ist, bis dann auch wirklich bestimmte Hilfsmaßnahmen auch wirken konnten. Und es gab halt durchaus auch einige Personen, die dann halt stocksauer waren, enttäuscht waren, weil irgendwie so diese Erwartungshaltung da war, okay, es ist jetzt was passiert und mir muss innerhalb von 10, 15 Minuten geholfen werden. Ich überspitze jetzt das alles. Natürlich, aber damit muss man sich auch als Bürger in dieses Landes auseinandersetzen, dass wenn so eine Krise ist, nein, der Staat erwartet dann halt auch, dass dann gegebenenfalls auch wirklich mal die ein bis zwei Tage erstmal alleine klarkommt.
Ja, und das, was du auch angesprochen hast, finde ich, dass Katastrophenschutz durch Ehrenamtliche stattfindet. Das ist kein Bereich, wo viel Hauptamt stattfindet. Natürlich gibt es ein paar Funktionen, die hauptamtlich besetzt sind. Und auch behördenseits gibt es immer ein paar Beamte, die dafür zuständig sind. Aber der wirklich ganz, ganz große Anteil sind Ehrenamtliche, die sonst einen anderen Job haben, die das nicht täglich machen, die das neben ihrem Beruf sozusagen ausüben. Und vielleicht eben auch, dass da in der Regel eigentlich erstmal kein Militär dabei ist. Also in anderen Ländern, auch in Europa, ist es üblich, dass Katastrophenschutz durch militärische Einheiten oder militärähnliche Einheiten gestellt wird. Und das ist halt bei uns in Deutschland ganz anders. Dieses bürgerschaftliche Engagement mit den Hilfsorganisationen, mit den Feuerwehren, mit dem technischen Hilfswerk, das sind einfach Zivilstrukturen, die da erstmal greifen, wo Staat zwar mit organisiert, aber das durch, ja, der Nachbar hilft der Nachbarin oder andersrum eben ist. Und das finde ich sehr besonders und überhaupt nicht so im Bewusstsein der Menschen da.
Wir haben natürlich auch von unserem vorherigen Gast Axel Wittkuhn eine Frage für euch. Die würde ich euch jetzt einfach mal hier stellen.
Da würde ich gern fragen, wie übt man Unvorhergesehenes? Also wie übt man wahrscheinlich notwendiges Improvisationstalent, was man ja im Katastrophenschutz braucht? Eine Übung bleibt ja letztendlich eben doch irgendwie eine vorhersehbare Übung.
Das A und O ist natürlich Ausbildung, Übung und Training. Also wir haben eine sehr umfassende Ausbildung für den Bevölkerungsschutz. Die geht auch ehrlicherweise sehr lange, weil wir natürlich ganz viele Einsatzzwecke auch bedienen müssen. Und das Spannende sind dann eigentlich immer, wenn wir dann quasi die Ausbildung mit unseren Einsatzkräften abgeschlossen haben, dann wird es halt richtig interessant, wenn wir dann in die Übung einsteigen, weil das ist dann so wirklich, wo wir dann halt wirklich unsere Kompetenzen halt auch schärfen. Und normalerweise sollte jede Übung auch mal so eine Art Grund- und Ausgangsszenario haben. Und da sind wir ganz, ganz unterschiedlich unterwegs. Also ich habe jetzt in den letzten beiden Jahren, habe ich hier jetzt in Berlin eine, sagen wir mal, Organisations eine Großübung durchgeführt. Letztes Jahr 2024, da haben wir im Olympiaschein geübt. Das war mal so ein bisschen in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft, sprich, da haben wir dann einen Massenanfall an Verletzten, also quasi ein Großschadensereignis im Stadion dann geübt. Dieses Jahr haben wir so eine Art dreiteilige Großübung gemacht und da hatten wir in der Tat als, sagen wir, Hintergrundszenario hatten wir eine Brownout-Lage, also quasi eine geplante Stromabschaltung in einem urbanen Gebiet und dort hatten wir dann drei kleine Einzelszenarien, also wieder eine Art Massenanfall an Verletzten, also was Medizinisches, dann haben wir eine große Betreuungslage geübt und als letztes haben wir dann nochmal das simuliert, dass wir quasi in Kooperation mit einer Behördenstelle, also bei uns in Berlin sind das dann die so Bezirke, kann vergleichen mit der Kommunalebene und haben dort sozusagen Katastrophenschutzleuchttürme halt bespielt. Also quasi dann so Anlaufstellen, Infopoints, die dann zum Beispiel in solchen Großereignissen dann eingerichtet werden, wo dann Bürger hinkommen können, um sich zu informieren, aber vielleicht auch mal um ihr Handy irgendwie aufzuladen. Das ist halt wirklich das Tolle bei den großen Übungen. Also da ist eine ganz, ganz große Immersion da und das ist dann halt auch der beste Effekt für unsere ganzen übenden Einsatz- und Führungskräfte. Weil nach wenigen Minuten verschwimmt dann sozusagen dieses Bewusstsein, das ist hier nur eine Übung, sondern die Leute sind richtig in der Lage drin. Und das ist dann halt auch wieder wie diese Lupe, die wir aber auch brauchen. Funktionieren denn unsere Einsatzkonzepte? Ja, und das ist halt auch ganz wichtig. Also da sind wir natürlich dann als Leitungskräfte im Bevölkerungsschutz gefragt, dass wir einfach auch Übungen und Übungsmöglichkeiten schaffen, die so mal realistische Szenarien halt auch beüben. Und da unseren eigenen Einsatzkräften halt einfach auch die Kompetenz damit zu geben, in solchen Lagen dann auch entsprechend zu agieren.
Ja, und neben den großen Übungen sind es dann halt auch die Dienstabende, Übungsdienste, die dann in den jeweiligen, auch zum Teil sehr kleinen Einheiten vor Ort stattfinden. Also man trifft sich dienstagabends oder am Samstagvormittag und geht nochmal zusammen das Material durch, guckt, ist alles denn da, ist was abgelaufen, ist was kaputt gegangen, wirft nochmal den Stromerzeuger an, geht nochmal durch, wie messe ich eigentlich Blutdruck oder wie führe ich ein strukturiertes Gespräch im Sinne einer Betreuungslage. Und das ist ganz vielfältig und ja, ist dann auch eben so diese Gemeinschaft, die dabei ist. Also man trifft dann im besten Fall Freunde und Freundinnen, die auch da sind, zieht sich die Kluft an, hat auch ein bisschen Spaß, denke ich mal, zusammen, aber hat natürlich einen ernsthaften Hintergrund, das Ganze. Und ich finde, das macht es so spannend auch. Also vielleicht im Gegensatz zu anderen Engagements, die man haben kann, ist es gerade im Katastrophenschutz ja eins, wenn alles ausfällt, dann kommt es auf mich an. Und dieses Gebrauchtwerden ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, der hilft, dass wir diese Vorbereitung für diese seltenen Einsätze auch ja, motivativ durchhalten.
Und wie wäre das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel als kompletter Laie sage, yo, ich möchte jetzt in den Katastrophenschutz einsteigen, ehrenamtlich. Wie würdet ihr mich denn schulen und darauf vorbereiten?
Also bei uns fängt das in der Regel dann erstmal mit einem Begrüßungsgespräch an. Anders als vielleicht in einem Bewerbungsgespräch haben wir natürlich einen Job anzubieten, der ehrenamtlich ist halt, aber man ist ja nicht darauf angewiesen, seine Brötchen damit zu verdienen, sondern dass man sich kennenlernt, ein bisschen erzählt, was bringt man vielleicht alles schon mit? Hat man schon eine berufliche Befähigung, etwas zu tun? Ist man zum Beispiel Elektriker oder ist man Pflegefachkraft und sagt dann, ja, das kann ich bei euch mit einbringen. Und dann hat man schon mal ganz viel auch schon für die Einheit getan, würde ich mal sagen, wenn man auch einfach sein Berufsbild mit einbringen kann. Aber damit man sich im Einsatz zurechtfindet, schließt dann neben so einem Erste-Hilfe-Kurs auch eine Einsatzkräfte-Grundausbildung an, wo sozusagen grob alle Fachdienste, die wir so haben, angerissen werden und man eben ja mit theoretischen und praktischen Trainings schon mal ein bisschen darauf vorbereitet wird, dass man sich im Einsatz zurechtfindet. Da muss man noch keine Entscheidung treffen oder eigenverantwortlich sich um Menschen kümmern. Aber man kann eben mit den Erfahrenen, die schon da sind, zusammenwirken und arbeiten. Und das ist so der erste Einstieg. Und das passiert natürlich kostenlos für denjenigen, der da mitmacht, dass er diese Ausbildung bekommt. Und dann, ja, je nachdem, wo es dann hingeht, in welchen Fachdienst, kann man sich dann spezialisieren. Mhm.
Genau, da geht es dann sozusagen weiter. Also wir finden eigentlich für alle Interessenslagen, finden wir auch sozusagen Plätzchen im Bevölkerungsschutz. Es geht nicht nur um Blut, um Pflaster kleben und Verbände wickeln, sondern wir haben auch wirklich diese ganz tolle, auch sehr, sehr menschliche Aufgabe des Betreuungsdienstes. Wir haben Verpflegungsdienste, die dann halt mit den großen Feldküchen, wenn dann die komplette Infrastruktur kaputt ist, dann trotzdem halt eine warme Mahlzeit für Menschen zubereiten können, was ganz, ganz wichtiger sozialer Wert ist. Genau, und das kommt dann sozusagen dann in den verschiedenen Fachausbildungen. Da können sich dann noch unsere ja, Einsatzkräfte, unsere Ehrenamtler da entsprechend schulen und befähigen. Ja, und wer dann nachher immer noch Lust hat und sagt, Mensch, mir macht das so viel Spaß und ich habe auch Lust, Verantwortung zu nehmen, dann kommt irgendwann auch noch die Führungsausbildung. Also wer alles an Qualifikationen mitnimmt, der hat auch durchaus ein paar Jahre wirklich auch Beschäftigung bei uns in den Hilfsorganisationen.
Mhm. Und im Ernstfall müssen jetzt natürlich auch viele Organisationen zusammenarbeiten, also nicht nur ASB und Feuerwehr, sondern zum Beispiel auch THW, Polizei und Deutsches Rotes Kreuz zum Beispiel. Wie läuft denn dann die Kooperation mit euch und anderen Hilfsorganisationen?
Ja, im Prinzip kann man sagen, also in so einer, also alle treffen sich immer bei den Großeinsätzen, die Blaulichtfamilie kommt zusammen, kann man so ein bisschen netterweise sagen. Das Gute ist natürlich, wir haben auch so eine Art gemeinsame Sprache. Wir sagen dazu manchmal unser Gefahrenabwehrsprech oder unsere Blaulichtsprache. Das Gute ist, wir haben auch ein gemeinsames Verständnis, wie wir Einsätze führen und leiten, durch ein gemeinsames Führungssystem. Und dadurch sind dann eigentlich viele Prozesse, viele Abläufe schon im Vorfeld dann eigentlich, sagen wir mal, auch geregelt. Nichtsdestotrotz ist natürlich wichtig, wir müssen halt an Einsatzstellen zusammenkommen. Meistens ist dann so, dass sich dann Führungskräfte relativ schnell zu einer gemeinsamen Lagebesprechung führen. Es muss immer eine verantwortliche Person geben, also eine Person, die dann halt die Gesamtleitung aufhat, die dann sozusagen die Ansagen macht, die Strategie, die Auftragstaktik vorgibt und dann wird das sozusagen herunterkaskadiert. Genau. Und was halt aber auch spannend ist, wie gesagt, es kommen dort halt als staatliche Akteure zusammen, also wie Polizeien, dann aus der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr natürlich Rettungsdienste, die Feuerwehr und dann halt auch noch die Katastrophenschützer, die ja natürlich vorrangig ehrenamtlich getragen sind. Wobei ich es ein bisschen einschränken muss, jetzt merkt man so ein bisschen, dass ich aus einer Großstadt komme. Wir haben natürlich mit Berlin eine Berufsfeuerwehr, aber der Großteil der Feuerwehren in Deutschland sind freiwillige Feuerwehren.
Ja, das ist zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen der Fall. Natürlich haben wir auch hier Metropolen, aber auch ländliche Gegenden. Und gerade da kommt es darauf an, das kann keine Organisation alleine, wenn wirklich irgendwo was Großes passiert. Und das kann ja eben nachweislich auch mal ein Zugunglück sein, was mitten auf der Strecke in einem Landstrich ist, wo sonst eigentlich nie was passiert. Und dieses flächendeckende Aufstellen ist auch sehr typisch in Deutschland, dass man halt sagt, überall gibt es recht flächendeckend Hilfe. Und nicht wie in anderen Ländern, auch in Europa, die dann das zum Beispiel risikobasiert machen und sagen, naja, da wohnen viele Leute, da ist auch viel Katastrophenschutz.
Und also ihr habt es jetzt schon angeschnitten, gibt es regelmäßige gemeinsame Übungen? Und was lernt man denn so voneinander, wenn ihr so nach links und rechts zu euren Kolleginnen und Kollegen von anderen Organisationen schaut?
Also ja, gibt es regelmäßig. Ich war jetzt Ende August in Detmold gewesen. Das ist eine kleine Stadt in Ostwestfalen-Lippe. Und da wurden einmal sämtliche Konzepte, die es so in Nordrhein-Westfalen gibt, tatsächlich live beübt mit über 160 verletzten DarstellerInnen, echten Transporten. Die Krankenhäuser haben mitgespielt, der Rettungsdienst war eingebunden, die Feuerwehren waren eingebunden. Das war beeindruckend, muss ich sagen. Und war allerdings die erste Übung in diesem Ausmaß in Nordrhein-Westfalen, wenigstens so der letzten 15 Jahre, muss man sagen. Und was sie sich auf Fahne jetzt geschrieben haben, war, dass sie das doch jetzt regelmäßig machen wollen. Denn es ist besonders aufgefallen, dass wir zwar große Konzepte vorgeplant haben, aber wie das Zusammenwirken am Ende ist halt. Also wenn ein Behandlungsplatz, der für viele Verletzte da ist, sich aufbaut und der dann mit dem Rettungsdienst in Verbindung kommt, der eine Patientenablage zur Erstversorgung eingerichtet hat, wie spielen diese Akteure zusammen halt und wo fehlt es da an Koordination auch an manchen Stellen, wo es besser werden kann? Und das zeigt sich eben in solchen Großübungen mit allen Akteuren erst. Und theoretisch kann man das zwar besprechen und sich vorstellen, aber dieses Erlebnis dabei zu haben, das erzeugt auch bei den Verantwortlichen immer noch so ein bisschen Handlungsmotivation. Und deswegen finde ich das eine großartige Sache, wenn man sich die Mühe macht und da wirklich sagt, komm, ziehen es mal richtig durch, wie wir es auch in Realität machen würden. Und da auch festzustellen, die anderen sind auch nur Menschen. Also auch wenn es da ein anderes Logo oder eine andere Einsatzbekleidung gibt halt, am Ende, man wirkt für die gleiche Sache zusammen. Und das ist auch für das Selbstbild, glaube ich, wichtig. Es kommt auch auf die anderen an und es kommt auch auf mich an. Und ich kann nicht nur in meinem kleinen Teich fischen, sondern ich muss wirklich auf die große See raus. Und ja, da brauche ich eben alle. Und dieses menschliche Miteinander, was dann auch noch ist, wenn man nach der Übung dann zusammensteht, dann gibt es in der Regel auch noch mal schön was zu essen halt, kann sich darüber austauschen. Das ist auch das, was trägt.
Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass der Ernstfall eingetreten ist. Ab wann wird denn eine Lage als katastrophal eingestuft und wie läuft so ein Einsatz dann ungefähr ab bei euch?
Na, die Einschätzung, die Feststellung ist quasi auch erstmal so eine Art formeller behördlicher Rechtsakt. Jemand von der zuständigen Behörde muss halt quasi aktiv feststellen und sagen, okay, das ist eine Katastrophenlage. Das sind dann die so unten Hauptverwaltungsbeamten in den Landkreisen. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich geregelt, muss man mal gucken. Also ich komme nur aus dem Stadtstaat, da macht das dann quasi die Innenbehörde. Die stellt dann fest, das ist jetzt eine Großschadenslage oder ist eine Katastrophenlage. Ist meistens irgendwie auch in den Katastrophenschutzgesetzen der jeweiligen Bundesländer anhand geregelt. Und davon leitet sich dann eigentlich ab, dass es dann bestimmte Möglichkeiten gibt. Das heißt, dass zum Beispiel wir EhrenamtlerInnen können dann sozusagen dann unter Lohnfortzahlung dann freigestellt werden für den Einsatz. Genau, und dann können dann sozusagen die Maßnahmen halt auch entsprechend anlaufen.
Ja, diese Freistellung ist leider nicht in allen Bundesländern so, muss man auch sagen. Und das ist auch was viele Organisationen auch wirklich hemmt, dann eben, wenn so ein Katastrophenfall ist, in den Einsatz gehen zu können, dann wird doch unterschieden, Ist derjenige bei der Feuerwehr? Ja. Dann gibt es eine Lohnfortzahlung, wenn ich von der Arbeit weggehe. Ist derjenige im Betreuungsdienst? Ja, dann muss der sich halt frei nehmen. Hm. Und in Nordrhein-Westfalen ist es Gott sei Dank auch so geregelt, dass es eine Lohnfortzahlung im Einsatzfall gibt, würde ich es mal überschreiben. Und aber das ist nicht selbstverständlich. Und ja, dieser formelle Akt, der ist wirklich sehr abstrakt. Ich erlebe es dann so, die ersten Einsätze kommen. Meistens ist dann der Rettungsdienst und die örtliche Feuerwehr erstmal im Einsatz und dann kommen mehrere Einsätze dazu, wenn man jetzt von so einer Unwetterlage zum Beispiel ausgeht oder auch ein Überflutungsereignis und dann entwickelt sich das. Manchmal kündigt es sich gar nicht so an und dann stellt man eigentlich fest, oh, es sind ja alle irgendwie im Einsatz gerade und jetzt kommen immer noch Hilfeersuchen ein. Wir müssen auffahren halt. Und gerade wenn sich diese Lage nicht so ankündigt oder spontan dramatisch eintritt, dann ist es sehr schwierig, diesen Katastrophenfall, also dieses To-Do abzuhaken, dass der Katastrophenfall jetzt auch mal formell alarmiert eingesetzt wird und die Strukturen umgestellt werden müssen. Und das ist auch ein Teil der Trainings mit Leitungs- und Führungskräften, eben genau das zu erkennen und dann eben aus dem Hamsterrad Handlungen auszubrechen und seiner kleinen Gefahrenabwehr und dann umzuschalten, oh, wir haben hier was Größeres, wir müssen hier jetzt mehr Strukturen aktivieren und wir müssen auch selber anders anfangen zu denken. Und ja, so unterschiedlich kann es sein.
Ja, ist natürlich irgendwie auch schade, wenn Deutschland insgesamt auf Katastrophenschutzebene eben auf Ehrenamt angewiesen ist und dann manche Bundesländer das nicht so richtig ermöglichen, sage ich jetzt mal.
Naja, wir haben da halt auch eine gewisse Ungleichbehandlung. Ja. Also zum Beispiel bei den Feuerwehren, also gerade bei den freiwilligen Feuerwehren und auch beim Technischen Hilfswerk, wobei das ja eine Bundesanstalt ist, da ist es quasi per Gesetz sofort geregelt. Also sobald jemand da in den Einsatz geht, der ist halt sofort freigestellt. Also ich kann es vergleichen, ein Kollege von mir, mit dem habe ich so meine Berufsausbildung gemacht, der ist halt bei der Freiwilligen Feuerwehr, hat schon mit der Jugendfeuerwehr angefangen, also so ein, fast so einen ähnlichen Karriereweg wie ich gemacht. Ja, wenn dem der Pieper klingelt, da ist klar, der ist sofort freigestellt, kann sofort los. Wenn bei mir der Pieper geht, dann muss erstmal gefragt werden, okay, ist das jetzt schon eine offizielle Lage? Haben wir hier irgendwie eine Heranziehung nach Katastrophenschutzgesetz? Also hat mein Arbeitgeber einen Anspruch auf eine Lohnfortzahlung oder nicht? Und ja, damit gehen natürlich dann, ist man jetzt auch nicht so schnell zu beantworten. Das heißt, da gehen dann halt die Minuten ins Land, bis man ist dann auch so ein bisschen auf den Goodwill der Arbeitgeber auch so ein bisschen angewiesen, die dann sagen, okay, Askar Boos, geh jetzt erstmal und alles andere klären wir irgendwie später.
Ja, nicht optimal, würde ich behaupten.
Nee, da ist noch Luft nach oben. Aber ja, ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, die dann in den Raum geworfen wird. In zeitknapper Kassen möchte jeder was abhaben. Und es gibt genug Bereiche, die auch völlig unterfinanziert sind. Aber ich denke mir auch so im Verhältnis dazu, wie teuer wäre es denn, wenn wir das Ganze hauptamtlich vorhalten müssten? Mhm. Und das gleiche Schutzlevel, was der Staat als Versprechen der Daseinsvorsorge seinen Bürgern gibt, was müsste er für einen Aufwand betreiben, wir als Gesellschaft, wenn wir das alles mit bezahlten Kräften machen würden, die in Kasernen vorgehalten werden. Andersrum, wie schade wäre es, wenn es ausschließlich Militär wäre und man sich nicht selber als Bürger engagieren kann und weiß eben, da kommt jetzt nicht wer aus einem ganz anderen Umfeld, vielleicht auch aus einer ganz anderen Stadt oder Gegend, sondern es kommt mein Nachbar, der hilft, ne, und der mir in der Not beisteht. Und ich glaube, dass es das wert ist, da auch zu sagen, komm, da investieren wir, da schauen wir, dass wir eine gute Freistellung hinbekommen und das Geld ist es uns am Ende auch wert. Ich hoffe, dass wir da immer offene Ohren finden. Ich bin es auch nicht müde zu erzählen. Aber es wird nach und nach besser. Aber wir sind noch nicht da angekommen, wo wir hin müssen.
Ihr kommt ja aus komplett unterschiedlichen Ecken in Deutschland. Dennis, du bist ja an NRW tätig und Boris in Berlin. Was waren denn für euch jeweils prägende Katastrophenlagen, bei denen ihr zum Einsatz gekommen seid und warum?
Also für mich war ganz, ganz prägend mein erster Katastropheneinsatz. Obacht, also Spoiler, Boris erzählt wieder von vor 20 Jahren, als ich frisch ausgelernt habe, 2002, ich war gerade so 2 Wochen nach Ende meiner Berufsausbildung, hatte dann meine damalige Chefin gesagt, ja, ich bin hier noch im Katastrophenschutz verpflichtet. Ich habe damals Wehrersatzdienst geleistet, anstatt der Bundeswehr. Und also, ja, aber keine Sorge, hier in Berlin war noch nie Katastrophenfall. Ja, und dann 2 Wochen später ist dann die Elbe über die Ufer getreten. Und wenige Tage später ging es los. Und da war ich 2 Wochen lang, war ich südlich von Dresden im Einsatz in Heidenau. Dort war es Mügelzahl. Dort war es kein klassisches Hochwasser, sondern dort ist dann halt auch ein Rückhaltebecken ist irgendwie kaputt gegangen und da ist dann quasi eine Art Sturzflut ist dann durch dieses Tal durch. Und ja, wenn man dann so mit Anfang 20 in so einem Dorf steht, wo quasi sämtliche Häuser kaputt ist, das hat mich dann auch erstmal damals auch wirklich bewegt, weil es war so, also ich habe dann zum ersten Mal begriffen, okay, was heißt das denn eigentlich auch, was kann Krieg auch heißen, wenn so komplett alles zerstört ist, wenn da Menschen wirklich ihre komplette Lebensgrundlage verloren haben. Und ich fand es aber trotzdem unglaublich beeindruckend, dass die Menschen trotzdem angefangen haben, Tag für Tag erst den Schlamm weggeschüppt haben und dann versucht haben, das, was in den Häusern noch übrig war, irgendwie aufzuräumen, um sich dann halt dort wieder das Leben aufzuräumen. Und das ist dann schon, das prägt einen dann als junger Mensch dann schon. Ja, und dann, wie gesagt, 20 Jahre später bin ich im Ahrtal und sehe dann halt ein ähnliches Schadenszenario, wobei das nochmal vom Ausmaß sehr viel größer war. Ja, und das sind so Erfahrungen, die nimmt man natürlich aus jedem Einsatz auch mit.
Ja, bei mir war das der Einsatz bei der Love Parade gewesen in Duisburg. Und wir waren da eigentlich als Sanitätswachdienst nämlich gewesen und war nicht die erste Love Parade, wo wir sozusagen auch waren. Und ja, plötzlich schwang der Sanitätswachdienst eben um zum Katastrophenfall. Und ja, wir waren, also ich war auf einem Rettungswagen dort eingesetzt und dieses plötzlich schlägt die Stimmung um. Wir stehen eigentlich da, alle Leute sind am Feiern und man kriegt plötzlich über Funk Meldungen mit, denkt sich, was ist denn da los? Einheiten fahren an einem vorbei, man denkt sich, warum fahren da so viele hin? Ne? Das ist irgendwie ungewöhnlich. Bis man dann selber den Auftrag bekommt, ne, einsatzbereit machen, ne, und in Bereitstellung fahren und dann ja, sind wir auch noch durch diesen Tunnel tatsächlich durchgefahren halt. Ich musste Gott sei Dank nicht da als allererstes helfen, aber das war schon eine Stimmung, wo ich mir dachte, boah, hier ist was Schlimmes passiert halt. Und das war ganz eindrücklich, gar nicht an irgendwelchen Sachen festzumachen, sondern wirklich so ein Gefühl, hier ist was passiert, was außer der Reihe ist. Und das hat mich doch sehr geprägt zu sagen, so eine Katastrophe ist halt nicht nur so eine technische Sache, sondern das hat auch ganz viel mit, also das macht auch was mit Menschen. Und da passiert auch eben was mit einem. Und ja, das war so mein prägendster Einsatz, glaube ich, wo ich gesagt habe, boah, da kannst du richtig was bewegen, da kannst du was tun und wenn sowas passiert und du bist dabei, dann kannst du ein Teil davon sein, den Leuten zu helfen, denen es gerade schlecht geht. Und ja, das war einer der motivierendsten Sachen tatsächlich, obwohl es eigentlich eine ziemlich dramatische Sache war, aber am Ende hat es doch eher dazu geführt zu sagen, ich steige mehr ein, als ich steige aus.
Das muss man halt auch dazu sagen, also gerade diese Großeinsätze, also wenn dann natürlich ganz wirklich viele schlimme Sachen passiert ist, Menschen gestorben sind, Menschen sehr schwer verletzt sind, aber wenn man es schafft, auch in einer Einsatzorganisation, dass man da quasi gut aus dem Einsatz rausgeht, dass man auch sagt, okay, Mensch, wenn man für sich selber sagen kann, okay, wir haben dort auch was bewirkt, um auch Leid zu lindern, das ist auch nochmal wirklich ein ganz großer Motivationsschub. Also auch 2021 ASA-Tal, da gab es auch wirklich auch für mich dann auch Momente, die mich da auch stark emotional belastet haben. Aber schlussendlich habe ich es nachher auch für mich selber geschafft, dass ich dass ich gut aus dem Einsatz rausgekommen bin und habe da viel von mitgenommen und kann da mittlerweile auch viele Erfahrung auch im Bereich der Ausbildung meiner Einsatz- und Führungskräfte mit weitergeben.
Wir haben jetzt ganz viel über Katastrophenschutz gesprochen, aber wie ist es denn bei euch im Training und natürlich auch in der Lage mit psychischer Belastung und Stresssituationen? Also wie wird damit bei euch umgegangen?
Ja, wir versuchen natürlich im Vorfeld halt auch die persönliche Resilienz unserer Einsatz- und Führungskräfte entsprechend zu steuern. Das können wir gut machen durch Ausbildung, durch Übung, durch Trainings. Und wir versuchen aber auch zu werben, dass das Thema der psychischen Belastung, das ist halt auch kein Tabuthema, sondern wir versuchen wirklich alle Menschen auch zu ermuntern, auch zu sagen, hey, ich bin hier von diesem Ereignis, was ich gerade durchgemacht habe oder von diesem Einsatz, den ich gerade erlebt habe, bin ich emotional angefasst und ich versuche meinen Kräften immer zu sagen, hey, das ist kein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil, sondern wenn wir das auch aktiv sagen und auch selber zugestehen, das ist eher ein Zeichen von mentaler Stärke und es gehört halt einfach zur Erhaltung der eigenen Gesundheit und auch zur Erhaltung der eigenen Einsatzkraft dabei. Das Gute ist, sie haben mittlerweile auch die Möglichkeiten, dass wir bei uns in den Organisationen selber haben wir so unter Einsatznachsorgeteams, die uns dann halt auch danach dann halt auch entsprechend ja psychologisch halt auch psychosozial mit betreuen und unterstützen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Auf jeden Fall. Ja, und die Frage kommt natürlich nicht von ungefähr, denn in unserer nächsten Ausgabe wird es um emotional fordernde Jobs gehen. Daher dürft ihr jetzt natürlich wie immer die Frage an unseren nächsten Gast stellen. Was würdet ihr denn jemanden fragen, der zum Beispiel einen emotional fordernden Hauptjob hat und dann auch noch ein emotional forderndes Ehrenamt, wie zum Beispiel das des Rettungshundestaffelführers oder der Führerin ausübt?
Also meine Frage wäre, was ist denn dein Ausgleich dann, wenn du zweimal sozusagen belastet bist? Das fände ich super spannend. Oder ist gleicht sich diese Belastung aus? So, das fände ich spannend zu wissen.
Meine erste Frage wäre eigentlich immer, und das würde ich fast als simpel geben, also einfach wirklich auch offen und aufrichtig, auch mit einer gewissen Anteilnahme, einfach zu fragen, hey, wie geht's dir? Geht's dir gut? Können wir etwas für dich tun? Finde ich immer ganz, ganz wichtig, auch wenn man mit anderen Kräften zu tun hat. Also gerade wenn man auch im Einsatz ist, ab und zu haben wir da doch mal kurz Telefonate oder stimmen uns mal ab, einfach sich zwischendurch auch mal diesen Moment Zeit zu nehmen, dann einfach auch im Einsatz auch mal Mensch für andere Menschen zu sein und wirklich zu sagen, hey, wie geht's dir? Kann ich etwas für dich tun?
Sehr wichtige Fragen, geben wir sehr, sehr gerne weiter. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine andere Frage an euch, also kompletter Themenwechsel. Was ist denn euer Lieblingsklischee zum Thema öffentliche Verwaltung?
Also meine Frau ist Beamtin und von da bin ich nah dran. Und also ich kenne den Beamten-Dreikampf, Knickenlochen abheften. Wie ich manchmal doch Behörden erlebe, ja.
Sehr schön.
Ja, meine Güte, es wäre so low-hanging fruits, aber ich denke mal so, na Leute, seid ihr schon bei Windows 11 oder ist es immer noch Windows 10? Und vielleicht hätte wir einen Servicevertrag mit Microsoft.
Das ist noch 95, ja, das kennt man.
Ja. Nichtsdestotrotz, also ich möchte auch nur Lanzen brechen, also ich habe natürlich auch durch meine Position im Katastrophenschutz habe ich dann doch auch häufiger wirklich auch mit Kolleginnen bei der Feuerwehr zu tun, die halt die sind sozusagen bei uns in Berlin die verwaltende Stelle für den Katastrophenschutz und trotzdem, da arbeiten auch ganz viele tolle Menschen, mit denen man sich auch einfach auch mal abstimmen kann, mit denen man einfach mal ergebnisoffen mal durchdenken kann. Das finde ich wirklich ganz toll. Und ich finde, da hat sich auch so ein bisschen das Bild, was ich selber habe von öffentlicher Verwaltung, hat sich da auch durchaus ein bisschen gewandelt. Aber klar, manchmal stecken sie natürlich halt einfach auch den Zwängen, weil sie natürlich 100% rechtskonform arbeiten müssen. Und die Fülle der Rechtsnormen in den einzelnen Bundesländern, aber natürlich auch in der gesamten Republik, ist natürlich schon ganz ordentlich. Und da den Durchblick zu bewahren, das ist schon auch herausfordernd.
Das auf jeden Fall. Ich möchte mich jetzt hier ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns sehr spannende Einblicke in euren Arbeitsalltag im Katastrophenschutz beim Arbeiter-Samariter-Bund gegeben habt. Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht.
Ja, wirklich.
Das freut mich. Und was die beiden da jetzt schon angeschnitten haben, von wegen muss ja alles regelkonform funktionieren, das ist irgendwo auch der Knackpunkt von einem neuen deutschen Film, in den Tanja schon mal vorab einen kleinen Blick werfen durfte.
Naja, also bei uns hat sich das Team hinter Zweigstelle gemeldet. Das ist eine quasi Behördenkomödie, die startet am 9. Oktober in den deutschen Kinos und wir durften vorab reinschauen, weil es geht um eine Behörde, wie man sich das bei einer Behördenkomödie schon vorstellen kann. Und naja, also wo sind die dann besser aufgehoben als bei uns? Das muss ja irgendwie so sein. Es ist aber ein bisschen komplexer als der Oldschool, etwas abgedroschene Beamtenwitz. Um was es genau geht, das habe ich mir für euch schon mal angeschaut. Zwischen Geburt und Tod eines Menschen sind in Deutschland alle Lebensabschnitte begleitet von bürokratischen Vorgängen. Von der Steueridentifikationsnummer bis zur Sterbeurkunde sozusagen. Da ist es nicht schwer zu verstehen, woher die Idee für das Regiedebüt von Julius Grimm kommt. Was wäre, wenn auch der Übertritt ins Jenseits klar geregelt und über das zuständige Amt gesteuert wäre? Die Jenseitsverwaltung ist selbstverständlich in 16 Zweigstellen gegliedert und so finden sich die vier Freunde, Resi, Sophie, Philipp und Mel, nach ihrem tödlichen Autounfall in der Zweigstelle Süddeutschland, Römisch 3-2 wieder. Zuständig für 174 Fälle pro Tag. Für Rita und Silvia an der Anmeldung heißt das, selbst bei einem 24-Stunden-Arbeitstag bleiben nur 8 Minuten pro Person. Und da sind die Pausen noch nicht mitgerechnet. 8 Minuten, um einer Person mitzuteilen, dass sie tot ist und um herauszufinden, woran er oder sie geglaubt hat. Denn danach entscheidet sich, welche Fachabteilung nun für den Einzelfall zuständig ist. Mit diesem etwas absurden Setting hält der Film an zwei Eigenschaften fest, für die Deutschland auch international sehr bekannt ist. Die Überzeugung, dass alles seine Ordnung haben und entsprechend dokumentiert werden muss, und die Fähigkeit, über die eigenen Probleme und Eigenheiten zu lachen. Natürlich werden in der deutschen Verwaltung keine Seelen nach Glaubensrichtungen eingeteilt, soweit wir wissen. Aber die Formblätter, die nie enden wollenden Aktenberge und Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, denen kaum genug Zeit bleibt, um die Flut der Fälle zu bewältigen. Das sind Umstände, die die Filmemacher nicht aus der leeren Luft gegriffen, wenn auch sicherlich dramatisch überspitzt haben. Aber hey, es ist schließlich eine Komödie. Virtuelle Behörde, hin oder her. Es wird Zeit, dass sich die Bevölkerung mehr mit den Themen Verwaltung und Beamtentum auseinandersetzt. Weil eben nicht alles schon immer so gemacht wurde. Verwaltung ist im Wandel. Und damit auch reif für die Leinwand. Und dann haben wir noch 4 Freikarten für Zweigstelle, die wir unter allen verlosen dürfen, die uns jetzt hier zuhören. Und wir haben uns überlegt, das macht immer ein bisschen mehr Spaß, mit jemand anderem ins Kino zu gehen. Entsprechend verlosen wir 2x2 Karten. Und alles, was ihr machen müsst, um bei dem Gewinnspiel mitzumachen, ist, ihr müsst Abonnent unseres Newsletters sein und uns ein Wunschthema nennen, mit dem wir uns in einer der nächsten Future for Public Ausgaben mal näher beschäftigen sollen. Wenn ihr schon Newsletter-Abonnent oder Newsletter-Abonnentin seid, dann schreibt uns am besten von der E-Mail-Adresse, mit der ihr auch da angemeldet seid, damit wir das am leichtesten mit unserer Liste abgleichen können. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram oder LinkedIn als private Nachricht schreiben, damit eure Daten nicht einfach so frei verfügbar im Internet stehen. Teilnahmeschluss ist der 1. Oktober, damit wir dann die Gewinner oder die Gewinnerinnen noch rechtzeitig vor Kinostart benachrichtigen können.
Also es ist selten, dass wir sowas haben. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Wir haben jetzt natürlich noch weitere Themen zum Katastrophenschutz in unserer Ausgabe. Wenn ihr euch also für zum Beispiel Chrysopolis oder Förderpreise oder auch Forschungen und Leuchttürme im Katastrophenschutz interessiert, dann werft doch gerne einen Blick in unsere Gastbeiträge zu dieser Ausgabe. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Ausgabe von FVP Audio Track wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Sind wir?
Sind wir tot?
Alter, wenn wir jetzt tot sind, weil du mein Auto ruiniert hast, dann bringe ich dich um.
Ich glaube, wir sind tot.
Ist jetzt ein schlechter Scherz, oder?